Mich so schön, ich freue mich so sehr, dass ihr gekommen seid. Hi, hallo, kommt rein, es ist geheizt, richtig schön warm hier, oder ist euch auch warm? Ja. Draußen ist nicht so warm, drin ist warm, ist gut. Ja, ihr seid der Einladung gefolgt. Ihr verbringt diesen wunderschönen Abend mit uns hier zusammen. Meine Grace ist noch unterwegs, sie wird gleich auch hier sein. Und wir wollen ja diesen Abend so in dieser Tradition zusammengestalten. Wir wissen natürlich, wir haben so viele tolle Musiker, so viele tolle Erzähler. Man könnte hier mit einem riesen Team aufwarten. Aber so die Vision für dieses Jahr war es einfach so, diesen Gemeinderaum zu unserem Wohnzimmer zu machen. Und euch allein zu laden, mit uns zusammen eine Adventsfeier ganz klassischer Art zu haben. Mit Geschichten, mit Liedern, mit guter Laune, mit Lebkuchen, mit heißer Schokolade, mit was auch immer da unten noch auf uns wartet. Es sind ein paar, die uns sehr stark unterstützen, die vorbereiten und die Oksana und die Silvia. Und ihr seid hier und wir machen das hier zusammen und die Susanne ist hier vorne noch mit dem Rennen und sorgt dafür, dass hier alles läuft. Und wir haben Techniker, die Fantastisches leisten, hinten sogar auch in weihnachtlicher Montur, Peike gesehen vorhin, klasse. Und Sina, Elfen helfen, hat mir jemand gesagt, ja. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Tagen einen Satz gelesen, der mich seitdem verfolgt. Der ist von Friedrich von Bodelschwingen. Der hat mal gesagt, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Ich wiederhole. Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Und das wünsche ich uns allen, dass dieser Abend so ein kleiner Blick durch das Schlüsselloch ist, aus dem so ein Schein aus der ewigen Heimat hier auf die Erde kommt, hier in unsere Herzen hineinfällt und uns mit dem Göttlichen, mit dem Himmlischen, mit dem Vater im Himmel, Jesus Christus, verbindet auf eine ganz tiefe Weise. Ja, wir haben heute von der Zeit her, für die Babysitter geplant haben, weil die Kinder vielleicht noch zu klein sind, gegen 21.40 Uhr, 21.45 Uhr wird Ende sein, spätestens vielleicht auch ein bisschen früher. Man kann das nicht ganz genau sagen, wie lange die Lieder gesungen werden, wie lange die Geschichten auf die Minute sind. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen gibt uns dieses bisschen Karenzzeit dazu. Wir waren gegen 10 nach, 20 nach 8 irgendwo dazwischen, wenn wir eine Pause haben, wo wir gemütlich unten Zeit verbringen und so Dinge vorbereitet und Getränke und so weiter. Da sage ich dann noch was zu. Die Themen für heute Abend habe ich in so drei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe, da geht es um Weihnachten, wie es früher war. In der zweiten schauen wir uns Weihnachten mit neuen Augen an. Und in der dritten Gruppe, Weihnachten einmal anders. Ziel bei den Geschichten war es, sowohl Kinder wie aber auch Erwachsene zu unterhalten und abzuholen. So, wir versuchen beides mit reinzunehmen. Deswegen, ihr Kinder, habt Geduld, wenn man eine Geschichte dabei ist, die vielleicht nicht ganz so hip ist für euch. Und wir Erwachsenen, wir haben auch Geduld und sind entspannt, wenn die Geschichte mal ein bisschen vergnüglicher ist. Herzlich willkommen euch allen, bitte. Nehmt reichlich Platz, fühlen Sie sich wohl. Wir fangen an mit einer Geschichte, die ich besonders mag. Die lese ich meinen Kindern vor, seit sie da sind inzwischen, ja, seit über 20 Jahren. Das vergessene Buch. Aua! Rief das kleine Päckchen. Soeben war die Tür im Schrank für einen kurzen Moment geöffnet worden und ein dickes Etwas auf das kleine Päckchen oben draufgelegt worden.
Hey, du da!
Rief das kleine Päckchen, das darunter lag.
Geh weg da! Du drückst mich!
Wer bist du denn?
Fragte das dicke Päckchen obendrauf mit tiefer Stimme und drückte ein wenig zur Seite.
Ich bin ein Geschenk.
Oh, wie schön, ich auch, sagte das dicke Päckchen. Aber sag mal, was ist das für eine Aufregung bei den Menschen? Kannst du mir das verraten? Sie rennen durch die Straßen wie verrückt und von einem Laden zum anderen. Sie stoßen sich und drängeln sich und jeder sieht unzufrieden aus.
Ach, sagte das kleine Päckchen. Das ist jedes Jahr dasselbe. Ich habe da schon so meine Erfahrungen.
Wieso? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, es ist schon mein 10. Weihnachtsfest. Jedes Jahr das gleiche Theater. Die Leute kaufen wie verrückt lauter nützliche und unnütze Sachen ein. Ich bin eher ein unnützes Geschenk.
Wieso? Was bist du denn?
Fragte das dicke Päckchen.
Ich bin eine Krawatte.
Aha, und ich bin ein Schal. Bin ich dann wohl eher nützlich oder unnütz?
Das wird sich herausstellen. Entweder die Leute benutzen dich, dann bist du nützlich, oder sie stecken dich nach dem Fest wieder in einen Schrank. Dann bist du nicht nützlich, sagte die Krawatte. Kurz vor dem nächsten Weihnachtsfest wirst du wieder eingepackt und weiter verschenkt.
Das ist ja komisch, sagte dicke Schal. Und du sagst, es hat etwas mit Weinen in der Nacht zu tun oder so ähnlich. Naja, so wie die Leute sich benehmen, ist das schon zum Weinen.
Nein, du Dicker, nicht mit Weinen in der Nacht, sondern mit Weihnachten.
Ach so, mit Nachtwein, sagte der Schal. Aber sag mal, was bedeutet denn das? Vielleicht sind die alle betrunken. Das würde manches erklären.
Du Dummkopf, nicht Nachtwein heißt das Fest, sondern Weihnachten.
Also gut, stöhnte der dicke Schal. Ist mir doch egal, ob Nachtwein oder Wein in der Nacht. Ach nein, wie heißt es? Wahneichten. Genau, die Leute haben einen Wahn, deswegen sind sie alle so wahnsinnig.
Ich geb's auf,
seufzte die Krawatte. Der Schal wurde ungeduldig.
Sag mir doch einfach, warum die Leute sich so dumm benehmen.
So ganz genau habe ich das auch noch nicht begriffen, sagte die Krawatte. Aber wir können das Buch da fragen. Dieses Buch hat auch irgendetwas mit diesem Wahnsinn oder dem Weinen in der Nacht oder was auch immer zu tun.
Das kleine Päckchen schubste das dicke Buch neben sich an und sagte,
Hey du, aufwachen, bald ist es wieder soweit, du wirst gebraucht.
Das dicke Buch streckte sich, rieb die Augen und sagte, Was, schon wieder ein Jahr vorbei?
Ja, und wir haben Gesellschaft bekommen, du altes Buch,
sagte die Krawatte.
Das dicke Päckchen da drüben ist ein Schal.
Guten Abend, sagte das Buch. Ich bin eine Bibel. Mich holen sie immer nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Aber in anderen Familien holen sie ihre Familie jeden Tag aus dem Regal. Für mich ist das schrecklich langweilig. Außerdem ist es schade für meine Besitzer, denn in mir stehen lauter wichtige und interessante Sachen. Wer mich kennt oder besser das, was in mir steht, der kommt im Leben besser zurecht.
Interessant, sagt der Schal,
und die Krawatte fügt noch hinzu.
Erzähl doch mal von Weihnachten.
Oh ja, bitte, sagte der Schal. Erzähl, warum die Leute alle so wahnsinnig sind an Wahneichten und warum weinen sie in der Nacht und auch schon vorher.
Also nun mal ganz ruhig. Weihnachten ist ein Fest für Jesus. Vor 2000 Jahren ist Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren worden. Die Engel Gottes haben es den Hirten erzählt. Jesus ist der Retter der Welt. Die Hirten haben das Jesuskind gefunden. Sie sind danach ganz anders gewesen als vorher. Sie haben es überall erzählt, dass sie den Retter, den Heiland der Welt gefunden haben. Jesus ist der, der alles wieder heil machen kann. Und gut. So gesehen hat das Fest wirklich etwas mit Weinen zu tun, aber anders als du denkst. Alles, was die Menschen zum Weinen bringt, können sie diesem Kind in der Krippe sagen und bei ihm wieder froh werden.
Aber warum spinnen dann die Leute alle so vor Weihnachten?
Fragte der Schal. Die Bibel sagte, weil viele nicht mehr wissen, warum wir Weihnachten feiern. Deswegen werden manche Leute wirklich ein bisschen wahnsinnig vor Weihnachten. Sie überlegen sich, was sie mit dem Fest anfangen sollen. Dann machen sie eben irgendetwas, wie zum Beispiel viele teure Geschenke kaufen oder einen heimlichen Wettbewerb, wer das Haus am besten schmückt. Oder sie machen ein Ess- und Trinkfest daraus. Lass das einfach liegen. Bitte, lass das nicht ablenken. Das ist es. Kann man jetzt nicht machen. Lass liegen. Alles gut. Hat ja keiner drunter gesessen, ist alles gut. Besser als wenn es morgen wäre, eine Musik gewesen wäre und Hätte jemand getroffen. Ja, besser heute. Alles gut. Okay, ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Dann machen Sie eben irgendetwas, wie zum Beispiel viele teure Geschenke kaufen oder einen heimlichen Wettbewerb, wer das Haus am besten schmückt. Oder Sie machen ein Ess- und Trinkfest daraus. Viele Menschen feiern an Weihnachten eigentlich nur sich selbst. Und das ist wirklich Wahnsinn. Außerdem ist es sehr anstrengend. Deswegen sind manche an Weihnachten wirklich mit den Nerven fertig und können nur noch weinen. Das ist aber schade, dass so viele Menschen vergessen haben, was Weihnachten ist, sagte der Schal. Das ist wirklich zum Weinen. Aber wenigstens wissen wir jetzt, warum Weihnachten gefeiert wird. Geburtstag von Jesus. Weißt du, was ich mir so richtig wünschen würde, fragte der Schal die Bibel, dass ich auf meiner Geschenktour mal bei einer Familie vorbeikomme, die mich wirklich brauchen kann und die wirklich Weihnachten wegen Jesus feiert und die nicht wahnsinnig herumspinnt, weil sie nicht weiß, was Weihnachten ist. Das wäre doch super. Und das wünschen auch wir, der Krawatte und dem Schal. Und der Bibel wünschen wir, dass sie in Zukunft öfter aus dem Schrank geholt wird und ihre Besitzer immer wieder in ihr lesen. Jetzt habe ich einen kleinen Videoclip mitgebracht von einer Ausnahmekünstlerin, Patti LaBelle. Vielleicht hat sich jemand schon mal gehört oder gesehen. Es ist ein bisschen alter, das Stück, aber ich finde es wunderschön. Sie hat eine grandiose Stimme und sie singt ein Lied, das wir alle gut kennen. Bitte.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error. Appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's great
So, jetzt haben wir schon einiges mitbekommen, was Weihnachten ist und was Weihnachten nicht ist. Und an der Stelle auch ein ganz herzliches Hallo an die Online-Teilnehmer. Schön, dass ihr dabei seid, jetzt live oder auch vielleicht leicht verspätet oder vielleicht sogar erst hinterher hier mit dabei seid. Wenn ihr jetzt da seid, schreibt doch mal ein Hallo rein. Ich habe euch extra neben mich gelegt, so kann ich auch euch hier sehen. Ja, Zukunft braucht Herkunft und wir haben auch in unserem Land und in unserer Tradition auch Dinge, die gewesen sind, die wir uns anschauen können, die uns oft dankbar machen für das, was wir heute haben. Und wenn ich zurückblicke in die Weihnachtszeiten vergangener Jahrzehnte, dann gibt es immer wieder berührende, bewegende Geschichten. Und zwei davon habe ich für heute ausgesucht. Die erste heißt »Der helle Schein«. Zwischen Leer und Aurich in Ostfriesland, ein wenig abseits von der großen Verbindungsstraße, liegt der kleine Ort Trakholt. Hier wählte die evangelische Kirchengemeinde 1877 den jungen Remmer Jansen einstimmig zum Pastor. Durch seine vollmächtige und zugleich volkstümliche Verkündigung wurde eine tiefgreifende Erweckung ausgelöst und in der neu belebten Gemeinde entstanden Posaunenchor, Kirchenchor, Jugendgruppen und Hauskreise. Aus der Kirche wurden die platzraubenden Kirchenbänke entfernt, damit die sonntäglichen 1000 und mehr Gottesdienstbesucher Platz fanden. Zu den von Jansen eingeführten jährlichen Missionsfesten kamen sogar mehr als 3000 Menschen. Im blumengeschmückten Kutsch- und Ackerwagen kamen sie von nah und fern herbei. Freilich waren nicht alle glücklich über den beliebten Pastor. Drei junge Männer, die sich durch Jansens Predigt persönlich bloßgestellt glaubten, beschlossen, ihm im Dunkeln aufzulauern und ihm eine Tracht Prügel zu verabreichen. Und sie wussten auch, wann und wo dies geschehen sollte. Im Nachbarort gab es einen Hauskreis von alten Leuten, wo Jansen am zweiten Weihnachtstag eine Weihnachtsfeier hielt. Es war bereits spät am Abend, als er sich auf den Heimweg machte. Der Mond hatte sich hinter dunklen Wolken versteckt und weit und breit war kein Mensch auf dem einsamen Weg. Die drei Schläger lagen mit Stöcken bewaffnet auf der Lauer. Ahnungslos kam Jansen daher. Schon wollten die drei mit erhobenen Stöcken auf ihn losgehen, da ließen sie plötzlich ihre Arme sinken und blieben vor Schreck erstarrt im Verborgenen. Am nächsten Tag suchten sie Jansen auf, stammelten immer noch ganz durcheinander eine Entschuldigung und fragten, was für ein Licht das gewesen sei, das am vergangenen Abend um ihn gestrahlt hätte. Ein leichtes Schmunzeln verbergend, fragte Jansen. Also, ihr wolltet mich verprügeln? Beschämt nickten sie. Dann wurde der Pastor ganz ernst und fragte weiter, und ihr habt ein Licht gesehen? Jawohl. Von seinen Schultern sei, wie sie einhellig versicherten, ein heller Lichtglanz ausgegangen, der sie erschreckt und zugleich ernüchtert hätte. Und mit Tränen in den Augen baten sie um Verzeihung. Jansen schaute sie nachdenklich an, dann sagte er, in der Bibel steht, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Glaubt ihr auch, dass mich ein Engel beschützt hat? Betroffen nickten sie. Dann redete er ihnen ernst ins Gewissen und sprach von der vergebenen Liebe Gottes. Schließlich kniete er mit ihnen nieder und betete für sie. Von da an besuchten die drei regelmäßig die Gottesdienste und wurden Freunde ihres Pastors. Ich mag Happy End Geschichten ja auch. Weihnachten ist das große Happy End der Menschheit. Die zweite Geschichte spielt ein bisschen woanders, nämlich in einem russischen Wolgadorf, weit, weit weg, um das Jahr 1906. Es ist ein eisig kalter Dezembertag. Die Hütten mit ihren geschnitzten Holzverzierungen sind fast im Schnee versunken. Lautlose Stille ringsum, nur in der Ferne Hundegebell. Hart knirscht der Schnee in der beißenden Kälte unter den Füßen zweier Männer. Sie tragen schwere Ledertaschen, gefüllt mit neuen Testamenten. Wer sind diese beiden Bibelboten, die den Menschen bezeugen wollen, euch ist heute der Heiland geboren? Der eine ist W.P. Marcinowski, Student an der Petersburger Universität. Vor 2 Jahren hat er in einem Studentenkreis durch die Wegweisung des finnischen Barons Paul Nikolai eine entscheidende Christusbegegnung erlebt. Seit jener Zeit brennt sein Herz, seinen Landsleuten von Jesus zu sagen. Dazu benutzt er die Weihnachtsferien. So hat er sich mit einem ortskundigen Freund auf den Weg gemacht. Sie nähern sich der ersten Hütte. Kaum haben sie die Haustür geöffnet, stürzt sich ein Hund mit wütendem Gebell, Zähne fletschend auf sie. Erschrocken springt Marcinowski zurück. Mit Mühe gelingt es ihm, die Tür zu schließen. Was nun? Sollen sie umkehren? Hatten sie nicht vor der Reise um offene Türen gebetet? Mutlosigkeit will das Herz des jungen Studenten beschleichen, zumal der Freund weiß, dass fast jedes Haus einen gefährlichen Hund hat. Aber im Vertrauen auf Gott gehen sie weiter. Sie nähern sich der zweiten Hütte. Wieder empfängt sie Hundegebell. Aber sie treten ein. Plötzlich, woher wissen sie nicht, stürzt hinter ihnen ein anderer, großer, grauer Hund durch das Gartentor herein. Sogleich beginnt dieser mit dem bissigen Hofhund zu spielen und lenkt damit dessen Aufmerksamkeit von den Bibelboten ab. Unbehelligt können sie nun das Haus betreten. Sie verkaufen ein Testament, schenken den Kindern ein Weihnachtsbild und legen Zeugnis von Jesus ab. Als sie auf die Straße treten, sehen sie, dass ihr seltsamer Begleiter, der Hund, im Schnee sitzt und auf sie wartet. Unaufgefordert begleitet er die beiden. Und die ganze Zeit über verlässt er sie nicht, obwohl sie in 30 Hütten einkehren. Was mag das für ein Hund sein? Fragt Marcinowski seinen Freund, der aber erwidert, dass niemand im Dorf diesen Hund kenne. Und noch etwas Seltsames geschieht. Als sie am Ende des Dorfes ankommen, ist der Hund plötzlich verschwunden. Da knien beide tief bewegt nieder und danken Gott für die wunderbare Bewahrung. Auch das, liebe Freunde, ist Weihnachten. Und Grace hat jetzt 2 Lieder für uns mitgebracht. Und bei den Liedern ist es so, es sind Weihnachtslieder. Ihr könnt ihnen lauschen und ihr könnt auch mitsingen. Ich weiß nicht, ob wir Texte dazu haben, wahrscheinlich nicht. Zu einem haben wir, okay, manche kennen auch die Texte. Und jetzt freue ich mich auf God Rest You Merry Gentlemen und Herbei, wo ihr gläubig.
Ja, von mir auch einen schönen guten Abend. Also, ich habe die musikalische Bewertung ein bisschen unterstützen mit dem Video, die es ja auch gibt. Und das erste, die ich halt God Rest You Merry Gentlemen, das kennt vielleicht einige, aber was ich jetzt gefunden habe, und zwar der Text in Deutsch. Und da geht es eigentlich um die Weihnachtsgeschichte zum großen Teil.
Ach, schön. Thank you. Ja, nachdem wir ein bisschen zurückgeblickt haben in zwei andere Weihnachtsfeste, Weihnachtszeiten, möchte ich, dass wir jetzt anfangen, Weihnachten mit anderen Augen zu sehen. Ihr wisst, manchmal ist ein Perspektivenwechsel sehr hilfreich, um Altbekanntes neu zu entdecken. Ich lese zum Beispiel gerne alle paar Jahre eine ganz andere Bibelübersetzung, weil ich dann die mir bekannten, vertrauten Bibelstellen ganz neu entdecke und nicht drüber weglese, indem, ach, kenne ich schon. Und so sagen sie mir was. Und so ist es auch hier bei diesen Geschichten. Die können unsere Augen wieder aufmachen für die kleinen, aber wichtigen Wahrheiten von Weihnachten. Die erste Geschichte heißt Adibas erstes Weihnachtsfest. Fast alles war neu für Adiba und ihre Familie, nachdem sie aus Afghanistan in eine Kleinstadt in Deutschland gekommen waren. Das Essen war anders, obwohl ihre Mutter weiterhin versuchte, ähnliche Dinge zu kochen wie in der alten Heimat. Die Sprache war schwierig zu lernen, besonders für Papa. Aber da konnte Adiba ihm manchmal schon ein bisschen helfen. Aber vor allem waren die Menschen so anders. Nicht, dass sie nicht nett zu ihr wären, aber besonders die Erwachsenen schienen immer in Eile und hatten niemals Zeit für einen Tee und ein Gespräch, wie sie es aus ihrer Heimat kannte. Trotzdem bemühte sich die Familie, so schnell wie möglich die deutsche Kultur zu lernen, weil sie in diesem Land ankommen und ein Teil davon werden wollten. Das ist zwar sehr schwer, wenn man eine andere Hautfarbe hat, aber Adiba und ihre Eltern bemühten sich, zu jedem freundlich zu sein und bei den Festen und Gewohnheiten mitzumachen, die hier ebenso üblich waren. Ihr Papa und Bruder gingen zum Beispiel oft zusammen zum Fußball. Und Adiba und ihre Mama gingen jeden Samstag auf den Wochenmarkt, wo die Händler komisch guckten, wenn Mama versuchte, wie zu Hause mit ihnen über den Preis von 3 Pfund Orangen zu verhandeln. Als Anfang Dezember der erste Schnee fiel, sah der Wochenmarkt auf einmal total anders aus. Das lag nicht nur an der ungewohnten weißen Decke, die sich über alles gelegt hatte. Alles war so schön geschmückt. Es roch nach Zimt und in Fett gebratenen Kuchen. Und dann waren da viele Bilder von einem dicken roten Großväterchen mit weißem Bart. Und überall las man das Wort Weihnachten. Auch in der Schule veränderte sich vieles. Da wurde auf einmal gesungen, komische Texte über ein Christkind, das jedes Jahr um diese Zeit wiederkäme. Und über eine Bäckerei, in der man zusammen Weihnachtskekse backt und dabei allen möglichen Dreck macht. Weihnachten schien ganz okay zu sein. Obwohl Adibas Familie offiziell zum Islam gehörte, waren sie nie wirklich religiös gewesen. Es gab in ihrem Land einfach zu viele böse Menschen, die wegen ihrer religiösen Ansichten schrecklich gemeine Dinge taten. Die Deutschen sind, so schien es Adiba, kein besonders religiöses Volk. Aber das schien sich vor Weihnachten zu ändern. Jedenfalls hatte Adibas Religionslehrerin gefragt, wer denn am Heiligabend alles in den Weihnachtsgottesdienst oder die Messe gehen würde. Und mehr als die Hälfte der Hände waren hochgegangen. Weil sie eben dazugehören wollte, fragte Adiba ihren Eltern, ob sie denn auch am Heiligabend in einen Weihnachtsgottesdienst gehen würden. Die beiden Männer, ihr Papa und ihr kleiner Bruder, hatten keine Lust, aber nach einigem Quengeln versprach ihre Mutter, mit ihr die Kirche zu besuchen. Endlich war es soweit. Die große Kirche war wunderschön geschmückt und vorne stand der größte Tannenbaum, den das Mädchen je gesehen hatte. Gemeinsam sangen die Menschen dann Lieder, von denen sie sogar eins aus dem Musikunterricht kannte. Nach ein paar Ansagen von einem Mann in einem schwarzen Kleid, komisch eigentlich, trugen in Deutschland doch nur Frauenkleider mit weißem Kragen, sollte nun ein Spiel gespielt werden. Oder so. Adiba freute sich, aber das Weihnachtsanspiel entpuppte sich dann doch mehr als ein Theaterstück. Wenigstens mit einer ganz abgefahrenen Geschichte. Zumindest das, was Adiba davon verstanden hatte. Ein junges Mädchen mit einem Tuch über dem Kopf, wie sie es in Afghanistan getragen hatte, bekam Besuch von einem Engel, der ihr sagte, dass sie sich nicht fürchten müsste, weil er nämlich eine fröhliche Nachricht für sie hatte. Obwohl sie doch so jung war und nicht verheiratet, würde sie schwanger werden und Gottes Sohn auf die Welt bringen. Kurze Zeit später hatte Maria, so hieß dieses Mädchen, dann doch einen Mann. Der wurde von einem Jungen im Bademantel und mit aufgeklipptem Bart gespielt. Der hieß Josef, also der Mann, nicht der Junge. Und zusammen mit Maria suchte er eine Bleibe, wo ihr Kind geboren werden sollte. Aber die Leute waren nicht sehr freundlich zu dem Ehepaar. Das konnte Adiba nachvollziehen.
Zu ihrer Familie waren auch viele Menschen ziemlich unfreundlich. Jedenfalls wollte keiner die Familie bei sich aufnehmen, bis auf einen, der Josef wenigstens einen Stall anbot. Dann lag da auf einmal so eine Babypuppe in einer Futterkrippe über dem Stall, leuchtete ein Stern und es sang ein Kinderchor, in dem alle Kinder als Schafe verkleidet waren. Ganz viele Hirten wie Josef in Bademänteln knieten danach vor der Puppe. Dann sangen Mädchen in weißen Kleidern, die wohl Engel darstellen sollten, bevor noch drei Könige, von denen einer schwarz angemalt war, Geschenke für die Babypuppe vorbeibrachten. Am Ende des Gottesdienstes kam wieder der Mann im schwarzen Kleid mit dem weißen Kragen nach vorne und sagte, dass es eine gute Nachricht wäre, dass uns heute der Heiland geboren worden ist. Dann wurden an jeden Gottesbesucher eine weiße Kerze verteilt und angezündet und alle sangen zum Abschluss ein Lied über eine stille Nacht, einen holden, lockigen Knaben und einen Retter, der jetzt da war. Dabei wurden die Leute alle aus irgendeinem Grund ganz andächtig und sie sangen irgendwie auch lauter als sonst. Als Aliba und ihre Mama zurück nach Hause kamen, hatten ihr Papa und ihr Bruder auch einen Tannenbaum aufgestellt und geschmückt. Der war zwar nicht so groß wie der in der Kirche, aber auch total schön. Später beim Essen wollte Papa unbedingt wissen, wie es im Weihnachtsgottesdienst gewesen war. Adiba war noch total begeistert vom Krippenspiel, obwohl es eben kein richtiges Spiel gewesen war, und erzählte, also da war Maria und da war Josef und denen wollte einfach keiner helfen, so wie das uns auch manchmal passiert. Dann waren da die Hirten und die Könige, die brachten Geschenke und dann gab es Engel und im Stall, da war noch ein Ochse und ein Esel und diese Babypuppe, ich habe leider vergessen, wie sie genau hieß, aber die muss irgendwie besonders gewesen sein, wegen dem Hinknien und den Geschenken. Und es schien fast, als wäre das die Hauptperson in der Geschichte. Ich wünschte mir fast, jemand würde sich mal die Zeit nehmen, mir zu erklären, wer dieses Baby ist und warum es so wichtig ist, dass hier so viel Aufsehens seinetwegen gemacht wird. Ach ja, dann haben wir zum Schluss noch dieses wunderschöne Lied gesungen über einen Retter. Dabei sind die Leute in der Kirche alle ganz andächtig geworden. Einen Retter scheinen sich alle zu wünschen. Und der scheint irgendwas mit Weihnachten zu tun zu haben. Aber der kam in dem Krippenspiel, glaube ich, gar nicht vor. Als ihre Mama sie an dem Abend ins Bett brachte, fragte Adiba noch einmal nach. Mama, hast du diese schöne Geschichte aus der Kirche verstanden? Auch nicht so richtig, Liebling. Aber ich finde den Gedanken einfach schön, dass es da ein Kind gibt, das keiner will, das nicht mein richtiges Dach über den Kopf hat. Nach seiner Geburt, das irgendwie nicht dazugehört, so wie du und ich manchmal uns fühlen. Trotzdem muss dieses Kind jemand ganz Besonderes sein, weil Menschen vor ihm niederknien, Engel über ihn singen und Könige von weit her kommen, nur um ihm Geschenke zu bringen. Vielleicht lehrt uns die Geschichte ja einfach, dass wir auch etwas ganz Besonderes sind, selbst wenn es sich oft nicht so anfühlt. Ja, die Geschichte von Frank Bunkowski ist interessant und nachdem wir jetzt gleich noch ein schönes Lied hören, werden wir uns dann noch ein bisschen näher mit beschäftigen, weil die Frage von diesem kleinen Mädchen ist wichtig. Und ich glaube, man muss nicht aus Afghanistan kommen, um tatsächlich in einem Weihnachtsgottesdienst gewesen zu sein und nicht zu verstehen hinterher, was genau das eigentlich bedeutet. Aber das wollen wir heute rausfinden, okay? Keiner soll hier rausgehen und sagen, ich weiß nicht genau, was Weihnachten ist. Jetzt freue ich mich auf das, was wir vielleicht noch erleben dieses Jahr. Weil ihr habt gemerkt, die Erderwärmung macht gerade Pause. Vielleicht erleben wir weiße Weihnachten. Thank you.
Mögen wir das erleben. Das wäre doch fein. Ist ja jemand so 8, 9, 10 Jahre alt? Gibt es ja so Persönlichkeiten? Ja, doch, so ein paar sind da, ne? Ich sehe ein paar Hände. Schön, vielleicht könnt ihr die Geschichte so ein bisschen besser verstehen noch als wir großen Leute, aber ich finde die sehr schön. Eine ereignisreiche Nachtschicht. Wann kommt denn Papa zurück? Der 10-jährige Lukas fragt seine Mutter bestimmt schon zum 5. Mal. Es wird schon dämmerig draußen, bald ist es dunkel, er hat mich doch nicht vergessen, oder? Keine Angst, Lukas, das hat er bestimmt nicht, beruhigt ihn seine Mutter und streichelt ihm dabei sanft über das Haar. Ist denn mit dem Schaf alles klar? Klaro, Mama! Lukas ist mächtig aufgeregt. Endlich ist es soweit, dass Timmy zu den anderen Schafen kommt. Dafür darf Lukas seinen Vater ausnahmsweise zur Arbeit begleiten, sogar zur Nachtschicht. Wie gut, dass morgen keine Schule ist. Lukas kann sich noch gut daran erinnern, als sein Vater das kleine Lamm mit nach Hause gebracht hat. Das Mutterschaf war plötzlich verschwunden, hatte sein Vater erzählt, vielleicht von einem wilden Tier gerissen. Deswegen müsse sich jemand um das Lamm kümmern, ihm regelmäßig Milch geben, später etwas zu fressen, es einfach großziehen. Lukas hatte das kleine, hilflose Lamm sofort in sein Herz geschlossen und sich bereit erklärt, die Aufgabe zu übernehmen. Auch einen Namen hat er dem Lamm gegeben. Timmy. Das war vor einigen Monaten gewesen und alles war super gelaufen seither. Okay, seine Eltern hatten ihm hin und wieder schon ein bisschen unter die Arme gegriffen und ihn daran erinnern müssen, wenn Timmy neues Stroh oder Heu brauchte. Aber schließlich war Timmy richtig groß geworden. Kein Lamm mehr, ein richtig großes Schaf. Er braucht jetzt keine Hilfe mehr und kann zur Herde zurück. Eigentlich hatte Lukas Vater das gemeinsam mit seinem Sohn während einer Tagschicht erledigen wollen, aber Lukas hatte so viel von dem tollen Sternenhimmel erzählt bekommen, den man draußen vor der Stadt auf dem Hürdenfeld beobachten könne, dass es unbedingt eine Nacht hatte sein müssen. Außerdem freute er sich auf das Lagerfeuer, an dem sich sein Vater und seine Kollegen wärmten und sich gegenseitig Geschichten erzählten. So stellte Lukas sich das jedenfalls vor. Nach langem Betteln hatte sein Vater Michaja sich tatsächlich überreden lassen. Nun kann Papa endlich mal kommen, denkt Lukas. Ab und an, wenn in der örtlichen Synagoge am Abend Veranstaltungen stattfinden, geht sein Vater Michaja dorthin, so auch heute. Am liebsten wäre Lukas da auch schon mitgekommen, aber sein Vater war der Meinung gewesen, dass das noch zu schwierig zu verstehen sei für einen 10-jährigen Jungen. Außerdem sollte Lukas noch ein wenig sich ausruhen für die Nacht. Aber das klappte sowieso nicht, dafür war er nun wirklich zu aufgeregt. Endlich ertönten die Schritte des Vaters vor der Haustür. Als sich die Tür öffnet, rennt ihm Lukas schon entgegen. Kann es losgehen, Papa? Mama hat schon alles vorbereitet. Deine Hirtentasche ist gepackt und etwas für mich ist auch dabei. Michaja ist Hirtenmeister im jüdischen Hirtenverband und wenn er Nachtschicht hat, bereitet seine Frau Judith ihm ein Butterbrotpaket mit Hammelbratenschnitten vor. Die mag er am liebsten. Füllt den Lederschlauch von Michaja mit heißem Tee und packt dann alles in seine Hirtentasche. Dieses Mal auch ein paar Schnitten für Lukas sowie zwei kleine Töpfe mit Honig, den ihr Sohn so gern mag. Kann losgehen, Lukas, sagt der Vater endlich. Binde deinen Timmy an die Leine, damit das Schaf uns auf dem Weg nicht ausbüchst. Und dann lass uns losgehen. Bist du auch warm genug angezogen? Na klar, Papa. Mama hat mir extra warme Klamotten rausgelegt. Dann geh schon mal und hol Timmy. Sofort ist Lukas aus der Tür, um das Schaf aus dem kleinen Stall zu holen, der sich an ihrer Hütte befindet. Danke, dass du alles so toll vorbereitet hast, Judith. Wir sehen uns morgen früh. Bin mal gespannt, was die Nacht so bringt. Wird bestimmt interessant für Lukas, wenn er uns nicht einschläft. Michaja gibt seiner Frau zum Abschied noch einen Kuss und geht zur Tür, vor der schon Lukas mit Timmy wartet. Viel Spaß euch beiden, ruft sie ihnen hinterher. Auf dem Weg zu der Herde am Ortsausgang von Bethlehem treffen sie Michajas Hirtenkollegen Simon und Haggai. Simon hat die neueste Schriftrolle der Bethlehem-Bild unter seinen Arm geklemmt. Zwei Schlagzeilen beherrschen die Titelseite. Volkszählung, ist der Aufwand nötig? Und unbekannter Stern über Bethlehem in den nächsten Nächten erwartet. Was in Zeitungen und Schriftrollen halt manchmal geschrieben steht. Lukas wird von Simon und Haggai besonders willkommen geheißen.
Super, dass du heute dabei bist, dann können wir einmal öfter Pause machen. Und das Schaf hast du ja auch dabei. Toll, was aus ihm geworden ist. Wenn wir das Feld bei den Hirten erreicht haben, werden wir es gleich zu den anderen bringen. Du bist bestimmt schon sehr gespannt, was dich heute Nacht alles erwartet, oder? Und wie, brustet es aus Lukas heraus. Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht sein. Oft sind die Nächte lang und öde. Große Erwartungen an ihr Leben und ihre berufliche Zukunft haben sie nicht mehr. Aber der Sternenhimmel wird bestimmt ganz toll werden, ist Lukas immer noch begeistert. Kann man ja jetzt schon sehen, obwohl es noch gar nicht so richtig dunkel ist. Ja, ganz bestimmt, sagt Haggai und zwinkert Simon zu. Um ihm zu signalisieren, dass er die hohen Erwartungen von Lukas nicht schon vor Beginn der Nacht zerstören will. Unterwegs sprechen Simon und Michaja über den Abend in der Synagoge. Da wurden merkwürdige Textstellen aus der Schriftrolle von einem Propheten Jesaja gelesen, der schon lange nicht mehr lebt, berichtet Michaja. Der hat gesagt, dass der Schöpfer des Lebens, dass Gott selbst versprochen hat, dass ein Kind geboren werden soll, das alles gut machen wird, was so schräg läuft in unserem Leben. Menschen, die im Dunkeln tappen, werden plötzlich ein krasses Licht sehen. Leute, die dort wohnen, wo es richtig finster ist, sehen plötzlich was ganz Helles über sich, erinnert er sich an die Worte des Rabbis. Und noch eigenartiger fand ich, dass ein Baby geboren werden soll, das der zukünftige Präsident sein wird. Der wird dann in Zukunft das Sagen haben. Und dieser Präsident hat viele ganz besondere Namen. Er heißt der, der immer einen guten Tipp hat. Heftiger Gott, Chef über die Zeit, Friedensbringer. Krass, sagt Simon. So ist das wirklich gesagt worden? Naja, manchmal schon mit anderen Worten, aber so habe ich das für mich verstanden. Da muss ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht ist ja heute Nacht tatsächlich nicht so viel los und ich finde Zeit dazu. Als sie an ihrem Arbeitsplatz angekommen sind, übernimmt Michaja vom Hirtenmeister die Liste mit der Anzahl der Tiere in der Herde. Die Männer der Tagschicht werfen ihnen noch ein freundliches Gut Hüt zu und wünschen dem kleinen Lukas für seine erste Nachtschicht alles Gute, setzen sich in Richtung Bethlehem-Lümpenbewegung. Feierabend. Für die anderen beginnt die Arbeitszeit. Michaja und Lukas bringen Timmy zu den anderen Tieren. Und bevor Lukas die Leine löst, um es zur Herde laufen zu lassen, drückt er es noch einmal ganz doll. Natürlich ist ihm das kleine Schaf ans Herz gewachsen. Als er die Leine endgültig löst, bleibt das Schaf zunächst kurz stehen. Aber als Michaja und Lukas ihm einen kleinen Klaps geben, setzt es sich in Bewegung und trottet zur Herde. Dort wird es freudig begrüßt, freut sich Lukas, als er die anderen Schafe laut Blüken hört und Timmy in der Herde verschwinden sieht. Nach einer ausgedehnten Kontrollrunde um die Herde setzen sich die Hirten ans Feuer, packen ihre Butterbrote aus, wärmen sich am Feuer und unterhalten sich. Lukas freut sich besonders über die kleinen Honigtöpfe, die seine Mama für ihn eingepackt hat. Gebannt lauscht er den Geschichten, die die drei sich erzählen. Dabei schaut er immer wieder in den Sternenhimmel und freut sich, wenn eine Sternschnuppe ihre Bahn zieht. Es ist inzwischen mitten in der Nacht. Die Hirten dösen vor sich hin und kämpfen damit, nicht einzuschlafen. Nur Lukas ist immer noch richtig wach. Denkt darüber nach, wie es Timmy jetzt wohl geht und versucht, die Sterne am Himmel zu zählen. Aber irgendwann wird auch er ein wenig müde. Was ist hier los? Auf einmal ist es taghell. Lukas denkt zuerst, er würde träumen. Aber dann stellt er fest, dass der Lagerplatz tatsächlich von einem klaren, hellen Lichtschein erleuchtet wird. Er kann zuerst kaum etwas sehen, so sehr blendet das Leuchten seiner an die Dunkelheit gewöhnten Augen. Irgendwie stupst er seinen Papa an, der hochschreckt und ganz irritiert in die Runde blickt. Inzwischen sind auch Haggai und Simon wach geworden und sehen ebenso verwirrt aus wie Lukas und sein Vater. Mitten in das Durcheinander ertönt plötzlich eine Stimme. Fürchtet euch nicht! Die Hirten durchschwert ein gewaltiger Schreck. So etwas haben sie noch nie erlebt. Lukas drückt sich ganz eng an seinen Papa und noch einmal ertönt die Stimme. Fürchtet euch nicht! Plötzlich sehen sie jemanden in der Richtung stehen, aus dem die Stimme kam. Groß und kräftig. Das Licht scheint von ihm auszugehen. Papa, wer ist das? Fragte Lukas. Keine Ahnung,
antwortete Michaja und legt schützend seine Hand um die Schulter seines Sohnes. Das erleben wir hier zum ersten Mal. Auf einmal erklingt wieder die Stimme der fremden Gestalt. Fürchtet euch nicht! Die Hirten und Lukas bekommen Panik. Aber diesmal spricht er weiter. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe gute Nachrichten für euch und auch für alle anderen Menschen. Heute Nacht ist der Mann geboren worden, der euch alle aus eurem Dreck rausholen wird. Das ist in derselben Stadt passiert, wo auch David herkommt, also hier in Bethlehem. Krass, flüstert Michaja, der als erster wieder klare Gedanken hat, den anderen zu. Hier passiert ja genau das, was ich vorhin in der Synagoge vorgelesen bekommen habe. Irre, das da vorne muss ein Engel sein, ein Bote Gottes. Du spinnst, zischt Haggai kleinlaut. Meinst du das in echt, Papa? Fragte Lukas mit weit aufgerissenen Augen. Ja, meine ich, erwidert Michaja. Aber hör mal, der will noch mehr sagen. Passt mal auf, spricht der Engel da mit lauter Stimme weiter. Ich sag euch mal, wo ihr ihn finden könnt. Er liegt in einem Futtertrog, in einem Stall, gut eingewickelt in Windeln. Denn noch ist er ein Baby. Auf einmal ist der Engel nicht mehr alleine. Neben ihm steht plötzlich eine Riesenmenge von diesen Himmelswesen. Unglaublich, stammelt Michaja. Lukas denkt nur, wow, wenn ich das meinen Freunden erzähle, die glauben mir kein Wort. Haggai und Simon bringen gar kein Wort mehr heraus. In einer Art Sprechgesang fangen die Engel nun an zu singen. Der Gott, der aus dem Himmel kommt, der soll geehrt werden. Er hat den Menschen jetzt eine Friedensbotschaft gemacht. Für alle, die bereit sind, dieses Angebot anzunehmen. Plötzlich ist es wieder ruhig um die Hirten. Keine Engel, kein Licht mehr. Bis auf das der Sterne. Was haben sie da eben erlebt? War das ein Traum, eine Halluzination? Michaja, der Hirtenmeister, schafft es als erster, seine Gedanken wieder zu ordnen. Was sagte der Engel? In Bethlehem wäre der Beweis zu finden, dass eben wirklich passiert ist? Also auf nach Bethlehem! Sie brauchen gar nicht lange zu suchen. Schon nach kurzer Zeit hören sie Babygeschrei. In dem Stall einer Herberge, ganz in der Nähe ihrer Herde, liegt ein Kind in Windeln gewickelt, in einem Futtertrog. Genau so, wie der Engel es gesagt hatte. Die Mutter und ihr Mann sitzen daneben auf einem Strohballen, völlig erschöpft, aber glücklich. Naja, wie das halt so ist nach einer Geburt. Die Mutter liegt allerdings mehr, als sie sitzt. Maria und Josef heißen die beiden übrigens. Jeder der vier Hirten hat bei dem Anblick des Kleinen das Gefühl, dass dieses Kind ganz für ihn persönlich geboren sei. Auch wenn niemand genau erklären kann, warum das so ist. Das ist in dem Moment auch völlig egal. Allen, die ihnen auf dem Rückweg begegnen, erzählen sie von dem Erscheinen des Engels und auch von dem Besuch bei dem frisch geborenen Kind. Und alle, denen sie davon erzählen, staunen nicht schlecht. Auch Judith, Lukas Mama, als ihre beiden Männer am nächsten Morgen von der Schicht nach Hause kommen. Da sind sie bei allem Trubel dann doch reichlich müde. Michaja schläft schon auf der Couch ein. Als Judith Lukas in sein Bett bringt, fragte sie ihn, na Lukas, bei all dem, was du heute Nacht erlebt hast, willst du später auch mal Hirte werden? Ist ganz schön, Mama, antwortete ihr Lukas. Aber du weißt doch, ich glaube, ich werde lieber Arzt oder Schriftsteller oder beides. Dann fallen ihm die Augen zu und er schläft tief und fest ein. Seine Mama streichelt ihrem schlafenden Sohn noch einmal sanft über den Kopf und lächelt ihn dabei an. Ja, wäre es schön, wenn diese Geschichte mal jemand aufschreibt, denkt sie, bevor sie sich auf den Weg macht, um sich mit einer Freundin zum Frühstück zu treffen. Und jetzt habe ich euch einen Videoclip mitgebracht, der von der Freude singt, die Weihnachten mit sich bringt. Freude, die wir alle nötig haben in dieser verrückten Zeit, in der wir leben. Freude, die tatsächlich verbunden ist mit dem Kind in der Krippe, mit dem auferstandenen Herrn Jesus, den wir zu Ostern feiern. Joy to the world. Bitte film ab.
to the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing.
Großartig, vor dem Set von The Chosen dieses wundervolle Weihnachtslied zu singen. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Filmreihe, wer sie noch nicht kennt, The Chosen, über das Leben von Jesus. Sehr authentisch und sehr ermutigend. Ja, ich glaube, das ist unsere Geschichte, die letzte Geschichte vor der Pause, wenn ich mich recht entsinne. Das war das Versprechen. Ja. Also noch eine Geschichte, die ist ein bisschen länger. Und danach gibt es so Kakao und Co. Weil Weihnachten zu entdecken, wie wollen wir mit anderen Augen Weihnachten sehen, das haben wir eben durch den Hirtenjungen getan. Und jetzt schauen wir uns durch ein paar Kinder das Weihnachtsfest an. Kinder, wie hier einige sitzen, wie wir alle mal gewesen sind. Und Jesus sagt, wenn wir wie die Kinder werden, dann empfangen wir eine Art zu glauben, die sehr viel einfacher ist als die intellektuelle Art zu glauben, die oft nicht das Zielführende ist, um Gott zu begegnen, sondern dieser kindliche Glauben. Und mit den Augen möchte ich immer wieder Weihnachten neu entdecken. Die geheimnisvolle Tür im Keller. Tom, Lilly und Timon sind drei Kinder, die, so schätze ich, etwa in deinem Alter sind. Tom wird etwas jünger sein als du und Timon etwas älter. Lilly liegt genau in der Mitte. Die Geschichte, die ich dir erzählen will, spielt an diesem wunderbaren Tag im Jahr, an dessen Abend das Weihnachtsfest liegt. Der letzte Schultag lag hinter den Kindern und ich meine, dieser Tag ist besser als jeder andere Schultag. Selbst wenn ich in der schönsten Schule der Welt wäre, wenn es so etwas überhaupt gibt, würde ich keinen Tag gegen diesen tauschen wollen. Also an diesem Vormittag vor Weihnachten hatten Tom, Lilly und Timon sich in ihr Spielzimmer verdrückt. Die drei waren gerade damit beschäftigt, Geschenke einzupacken. Tom hatte seiner Mutter eine kleine Flasche von dem Parfum gekauft, das sie so sehr liebte. Lilly hatte eine wunderschöne Kette aus bunten Perlen gebastelt und Timon war gerade dabei, seine selbst erfundene Teemischung in Weihnachtspapier einzuschlagen. Eigentlich verbrauchte er mehr Tesafilm als Papier, aber das muss ja wohl so sein. Lilly versuchte eben, ihre Kette in einem klitzekleinen Karton zu verstauen, als Tom sagte, »Mama wird mein Geschenk sicher am schönsten finden.« »Gar nicht wahr!« rief Lilly und die Kette fiel ihr aus der Hand. »Du Blödmann!« schrie sie. »Wegen dir kriege ich die Kette nicht in den Karton.« »Selber schuld«, entfuhr es Tom. »Ist doch nur eine blöde Kinderkette.« Die drei bekamen einen ordentlichen Streit und Gemeinheiten flogen durch den Raum, von denen ich hier gar nicht genauer berichten möchte. Zwar wart ihr nicht dabei, aber ihr wisst sicher auch, wie das ist. »Hey, was ist da oben los?« Die Stimme ihrer Mutter hallte aus der Küche zu ihnen. »Kommt bitte runter, Kinder, ich brauche eure Hilfe!« Und weil die drei außer ihrem Streit eben eigentlich ganz anständige Kinder waren, steckten sie ihre Geschenke in die Hosentasche und flitzten die Treppe hinab. In der Küche duftete es herrlich weihnachtlich, nach Braten und Marzipan und Nüssen und Maronen. »Was ist los bei euch?« fragte ihre Mutter. Lilly heulte los. »Tom hat gesagt, das ist gar nicht wahr«, fiel Tommy ins Wort. »Ihr seid selbst schuld«, brüllte Timon dazwischen. Ihre Mutter stemmte die Hände in die Hüften, so wie man das macht, wenn man noch jede Menge Teig daran klebt. »Ruhe jetzt«, sagt sie streng, denn das alles strengte sie ordentlich an. Und wenn Eltern etwas anstrengen, dann werden sie nun mal streng. »Ich brauche Kartoffeln, also geht bitte schnurstracks in den Keller und holt mir einen Korb voll.« Mürrig nahm Timon den Korb in die Hand und die drei trotteten in den Keller. Die Kellertür quietschte wie immer ein wenig, als Timon sie öffnete, und wie immer versteckte sich Lilly ein klein wenig hinter ihrem großen Bruder. Im Gänsemarsch stiegen sie die steile Holztreppe hinab. Es war ein ganz alter Keller, in den die drei gingen. Er hatte noch ein niedriges Gewölbe und einen Fußboden aus festgetretenem Lehm. An der Hinterwand gab es eine große Kiste aus Holzlatten. In ihr waren die Kartoffeln aufbewahrt. »Es sind gar nicht mehr so viele Kartoffeln da«, stellte Lilly mit ihrer zarten Stimme fest. »Tatsächlich. Wo sich normalerweise die Kartoffeln türmten, waren gerade noch etwas mehr als eine Handvoll zu sehen.« Timon kniete sich vor die Kiste, um die letzten Erdäpfel aufzusammeln. Eine kleine, etwas schrumpelige lag ganz hinten in der Ecke und er streckte sich aus, um sie mit den Fingerspitzen zu erreichen. »Gibt es hier Spinnen?« Ängstlich blickte Lilly Tom an. »Klar«, antwortete Tom, »riesige Spinnen gibt es hier, mit langen Beinen und Haaren im ganzen Körper und mit 7 Augen, sie fressen Ratten und kleine Mädchen zum Frühstück.« brüllte Lilly und klammerte sich von hinten an ihren Bruder Timon. »Ey, lass los«, brüllte Timon. Es war zu spät. Sie erfiel mit Lilly auf dem Rücken in die Kartoffelkiste. Für einen Moment herrschte Ruhe im Keller. Plötzlich flüsterte Timon,
»Habt ihr schon mal die kleine Holztür gesehen?«
»Welche Holztür?« Tom wurde neugierig.
»Hier ist eine kleine alte Holztür. Die war letzte Woche noch nicht da«, erklärte Timon seinem Bruder.
Er rappelte sich hoch und half seine Schwester aufzustehen.
»Kommt, helft mit«,
rief Timon aufgeregt und begann an der Kartoffelkiste zu ziehen. Gemeinsam zogen und zerrten die drei so lange daran, bis diese sich knirschend von der Wand löste. Jetzt war ein Spalt entstanden, gerade so breit,
dass Timon hineinkriechen und das kleine Türchen öffnen konnte. Er steckte seinen Kopf in die Öffnung. Doch statt des muffigen Geruchs, den er erwartet hatte, strömte ihm eine freche Brise herrlicher Nachtluft entgegen.
»Was siehst du?« raunte Tom.
»Nichts«, antwortete Timon. »Kommt her!« Die drei Geschwister knieten nebeneinander vor dem Loch. Timon, der Älteste und Mutigste, flüsterte,
»Wir kundschaften das aus.«
Lilly wollte protestieren, doch Timon war schneller.
»Ich krieche voran. Lilly kriecht in der Mitte und Tom, du bleibst hinten.«
Tom war nicht ganz wohl bei der Sache, doch er wollte nicht als Feigling gelten. Darum sagte er nichts, sondern nickte nur. Lilly, aber der das gar nicht behagte, wandte ein.
»Wir sollten erst Mama fragen.«
»Quatsch, das erlaubt ihr uns doch nie!« Timon fuhr ihr ins Wort.
»Los geht's! Haltet euch gegenseitig an den Füßen fest, damit wir uns nicht verlieren!«
Timon war im Loch verschwunden, bevor Lilly noch etwas einwenden konnte. Sie beeilte sich, hinter ihm herzukommen, um seine Füße noch zu erwischen. Bald wusste keiner mehr, wie lange sie schon gekrabbelt waren, und Lilly wollte eben sagen, dass sie gerne umkehren möchte, als Timon vorher einen spitzen Schrei ausstieß.
»Ah!«
Lilly spürte, wie sie nach vorne gezogen wurde, doch statt Timons Füße loszulassen, klammerte sie sich nun so fester daran. Auch Tom klammerte sich an Lillys Füße, und so rutschten und purzelten die drei einen steilen Abhang hinunter. Mit Geschrei und Getöse landeten sie auf etwas Weichem. Tom hatte Sand zwischen den Zähnen. Er traute sich nicht, die Augen zu öffnen. Neben sich hörte er ein leises Flüstern.
»Seid ihr alle da?«
Es war Timon. Vorsichtig um sich tastend schlugen die drei die Augen auf.
»Wo sind wir?«
flüsterte Lilly ängstlich. Timon sah nach oben und traute seinen Augen kaum. Über ihm eröffnete sich ein herrlich strahlender Nachthimmel. Tausende von Sternen leuchteten aus der Tiefe des Himmels zu ihnen hinab. Doch ein Stern fesselte ihn besonders. Und auch Tom und Lilly konnten ihren Blick nicht von ihm wenden.
»Das ist der Weihnachtsstern«,
flüsterte Lilly ehrfurchtsvoll. Timon stand vorsichtig auf und schüttelte sich den Sand aus der Kleidung. Er blickte sich um. Sie standen am Fuß einer mächtigen Sanddüne. Vor ihnen breitete sich in ihrer ganzen Weite die Wüste aus. Die drei spähten ins weite Land hinein. In einiger Ferne waren kleine Lichter zu sehen. Zelte und Hütten hoben sich vom sandigen Boden ab.
»Seht mal genau hin«,
Lilly zeigte auf den Weihnachtsstern.
»Er steht über der Stadt dort.«
Mit ihrer Hand wies sie auf die Zelte, die sich vom Nachthimmel abhoben. Langsam und im Gänsemarsch folgten die drei dem Stern. Bei jedem ihrer Schritte versanken ihre Schuhe ein wenig im Sand. Karge Büsche klammerten sich vereinzelt in den lockeren Boden. Lilly fand sie unheimlich. Sie sahen aus wie geduckte Gestalten oder wie sprungbereite Raubkatzen oder wie Räuber, dachte sie und schüttelte sich, um die Vorstellung loszuwerden. Timon hob die Hand.
»Seid leise. Es ist nicht mehr weit bis zur Stadt. Und solange wir nicht wissen, ob ihre Bewohner friedlich sind, sollten wir vorsichtig...«
»Kein Mucks!« Eine tiefe Stimme erklang direkt hinter Lilly. Timon und Tom drehten sich um. Lilly stand versteinert da. Ein Räuber stand direkt hinter Lilly und zielte mit einer rostigen alten Pistole auf die Kinder. »Wenn ihr euch ruhig verhaltet, geschieht euch nichts.« Sein mächtig runder Bauch wurde von einem ledernen Gürtel geziert, in dessen Seite ein Säbel rasselte. Flink sprang er um die Kinder herum und durchsuchte sie nach Beute. Die Perlenkette, das Parfum und die Teemischung verschwanden in seinen Taschen. Er grinste. Lilly schluchzte. Toms Mund stand offen. Das alles ging so schnell, dass ich viel länger brauche, es zu berichten, als es in Wirklichkeit gedauert hat. Und schon war der Räuber verschwunden und die drei Kinder standen wieder alleine in der Wüste. Natürlich schimpften die Jungs den Rest des Weges, während Lilly leise jammerte. Ausgeraubt zu werden, ist eine ganz und gar unschöne Angelegenheit, wie du dir sicher vorstellen kannst. Ausgelaugt und erschöpft erreichten sie einige Zeit später eine Stallung am äußeren Rand der Siedlung. Leise betraten die Kinder den Stall.
Esel standen neben Kamelen in Reih und Glied. Zu sehen war niemand.
Hallo?
Rief Timon leise.
Ist da jemand?
Ein müder alter Mann kam herausgetrottet.
Was wollt ihr?
Lilli sprudelte los.
Wir haben einen Stern gesehen und sind überfallen worden und...
Timon legte seinen Arm um Lilli und erklärte dem Alten, ihr muss ein Königskind geboren worden sein. Wir sind dem Weihnachtsstern bis hierher gefolgt. Müde schüttelte der Mann den Kopf.
Kinder, Kinder, verrückte Sachen erzählt ihr da. Hier gibt es keinen König. Jetzt kommt erst mal mit. Ich bringe euch zu Maria. Sie hat ein großes Herz und wird euch für eine Nacht aufnehmen.
Meine Güte, Kinder, ihr seht ja halb verdurstet aus. Kommt herein!
Die junge Frau, die der Alte Maria genannt hatte, winkte die Kinder in ihr Zelt. In der Mitte brannte ein kleines Kohlenfeuer. Ein Mann und ein Junge saßen daran und aßen. Eilig rückten sie ein wenig zur Seite, legten ein paar Kissen dazu und baten die Kinder, Platz zu nehmen. Der Junge teilte frisches Wasser, knusprige Fladenbrote, Ziegenkäse, Schinken und Oliven aus. Und während sie im Kreis auf dem Boden saßen, aßen und tranken, war es, als würde sich ein geheimnisvoller und wunderschöner Zauber in dem Zelt ausbreiten. Lilli meinte sich noch nie so sicher gefühlt zu haben. Timon saß satt und zufrieden auf seinem Kissen und es kam ihm vor, als sei er schon sein ganzes Leben in diesem geheimnisvollen Zelt. Er spürte ein tiefes Vertrauen zu dem Jungen. Toms Augen wurden mit der Zeit immer kleiner und mit einem tiefen Lächeln im Gesicht fielen sie ihm vollends zu. Timon wollte gerade von ihren Erlebnissen berichten, von dem Streit, dem geheimnisvollen Tunnel, dem Stern und dem gemeinen Räuber, als Maria ihren Sohn anblickte und ihn fragte, Jesus, hast du die Esel gut versorgt?
Klar, Mama,
antwortete dieser. Tom war mit einem Mal hellwach. Er blickte den Jungen an und fragte, du heißt Jesus? Der Junge schaute einen nach dem anderen in die Augen und sagte,
klar, wir, Lilli stotterte ein wenig, wir sahen den Stern und dachten, wir fänden ein Baby.
Der Junge grinste von einem Ohr zum anderen. Schweigen breitete sich aus. Dann blickte er sie erneut an. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Doch Lilli brach in Tränen aus.
Wir haben nicht einmal Geschenke dabei,
schluchzte sie und hielt ihre leeren Hände hin. Auch Timon und Tom streckten ihre leeren Hände dem Jungen entgegen. Der Junge beugte sich nach vorne, legte ihre leeren Hände ineinander und die seinen darüber. So saßen sie. Wie lange? Ich weiß es nicht. Und auch die Kinder vergaßen die Zeit. Es ist schön, dass ihr mich gefunden habt, sagt der Junge dann leise. Verbringt doch noch ein wenig Zeit mit mir. Er grinste. Wäre das nicht klasse? Die Kinder nickten. Timon begann sogleich, ihre Geschichte zu erzählen. Und Jesus hörte ihm aufmerksam zu. Er berichtete von ihrem Streit. Darum, wer denn das schönste Geschenk habe. Lilli berichtete von dem geheimnisvollen Gang hinter der Stiege und dem Weihnachtsstern. Tom erzählte Jesus mit zittriger Stimme, wie der gemeine Räuber sie überfallen hatte. Und so weinten sie und erzählten sie und lachten sie. Und es kam ihnen vor, als würde die Zeit stillstehen. Es waren wohl Stunden vergangen, als Jesus hinter sich griff und in die Runde blickte. Schaut mal her. Unter den staunenden Augen der Kinder wickelte er aus einem Tuch eine wunderschöne, selbst gebastelte Perlenkette, eine kleine Flasche Parfum und Timons Teemischung aus.
Woher?
Stammelte Tom. Fragt nicht so viel. Jesus zwinkerte ihnen geheimnisvoll zu. Nehmt eure Geschenke und streitet nicht mehr darüber. Er blickte Tom in die Augen, dann Lilli und zuletzt auch Timon. Die drei spürten, dass jetzt auf eine besondere Art und Weise alles gut war und reichten sich die Hände. Dankbar blickten sie Jesus an. Ihr müsst wissen, fuhr Jesus leise fort, eure Mutter liebt euch mit und ohne Geschenke und ich euch ebenso. Und jetzt? Genug geredet. Ihr seid heute noch zu einem besonderen Fest eingeladen.
Jesus stand auf und die Kinder folgten ihm. Sie verließen das Zelt und Jesus führte sie zu dem Stall, an dem sie auf den alten Mann getroffen waren. Er hielt vor einer kleinen Holztür und öffnete sie. Ein mattes Licht leuchtete ihnen entgegen. Timon blickte hindurch und sah die Rückseite der Kartoffelkiste. »Geht nach Hause«, flüsterte Jesus. »Ich werde bei euch sein.« Da standen die drei, noch etwas durcheinander, wieder mitten in ihrem alten Keller und klopften sich den Sand aus der Kleidung. »Wir müssen schnell zu Mutti, sie wird uns vermissen«, sagte Timon und schnappte sich den Korb mit den Kartoffeln. Eilig hasteten die drei die Kellertreppe hinauf. Keuchend und völlig außer Atem erreichten sie die Küche. Ihre Mutter stand noch immer mit teigverschmierten Händen am Küchentisch. Sie blickte ihre Kinder an. »Na, das ging aber schnell.« »Drei tolle Kinder habe ich. Und wo ist euer Streit? Habt ihr ihn im Keller gelassen?« Lilli blickte ihre Mutter an. »Wir streiten uns nicht mehr um wollte sie sagen, doch ihre Mutter unterbrach sie. »Ihr habt nicht zufällig«, und sie sah einen nach dem anderen an, »eine alte Tür im Keller entdeckt.« Timon, Lilli und Tom starrten ihre Mutter an. Diese schlug nur geheimnisvoll die Augen hoch. »Wie ihr ausseht, geht hoch und zieht euch um. Wir wollen feiern.« Und das machen wir jetzt auch in unseren Kreisen hier. Wir feiern jetzt ein bisschen unten mit Lebkuchen und Getränken und hoffentlich guten Gesprächen in dieser Zeit. Wir haben 20 Minuten, die wir uns einfach jetzt mal relaxen und strecken und dehnen können. So lange sitzen ist anstrengend, lange zuhören ist noch anstrengender. Und wir haben danach noch ein paar schöne Geschichten und Lieder, die wir miteinander erleben dürfen. Alle Getränke und Kekse und so, es ist alles kostenfrei, könnt ihr nehmen, so viele wollt. Nur wer Kaltgetränke möchte, da bitten wir 1 Euro in eine Schale, die wahrscheinlich bereit liegt, zu legen pro Flasche. Kaltgetränke, wir haben verschiedene Dinge auch da, sodass, denke ich, für jeden was dabei ist. So, genießt die Zeit und wir machen dann weiter gegen 5:30, 20 vor so einem Dreh. Bis gleich.